Ja, manchmal hört man ja, dass Menschen davon reden, dass irgendetwas für sie eine Herzenssache ist. Das ist dann vielleicht irgendein ehrenamtliches Engagement in einem Verein oder der Einsatz für benachteiligte Kinder oder vielleicht Umweltschutz oder sonst irgendein Thema, das jemandem eben besonders am Herzen liegt. Oder wenn jemand zum Beispiel beim Job, in der Arbeit mehr tut als das, was erwartet wird oder was so ein bisschen gängig ist. Da reden manchmal auch davon, dass jemand für jemanden der Job nicht nur eben einfach ein Job ist, sondern eine Herzenssache. Etwas, wo man mit vollem Herz dabei ist. Also eine Herzenssache ist etwas, wo man mit Einsatz, mit Hingabe, auch mit Leidenschaft macht. Und eben nicht einfach etwas, wo vielleicht nur Pflicht ist oder Hobby oder etwas, wo man halt noch so muss erfüllen. Wenn jemand sagt, wenn jemand etwas als Herzenssache bezeichnet, dann deutet er an, dass er eben eine tiefere Motivation hat. Eine Motivation, die irgendwie aus dem Herz rauskommt. Dann ist die Motivation nicht einfach zum Beispiel Anerkennung oder dass man Geld verdient oder so, sondern dann hat man eben ein Herz für etwas. Und vielleicht kannst du dir jetzt gerade in dem Moment mal überlegen, so ganz spontan, was du für dich würdest sagen, ist für dich eine Herzenssache. Also muss das auch nicht rufen und so, wir sind zu viele Leute, wir wollen auch nicht hier zu fest gerade so sehr persönlich werden heute Morgen. Überlegt es einfach kurz für euch, was ist für euch eine Herzenssache? Etwas, was ihr vielleicht mit Leidenschaft, mit Hingabe macht. Ich hoffe natürlich im Geheimen, dass der eine oder der andere an die Lenzkirche gedacht hat in dem Moment. Aber ja, das weiss ich natürlich nicht. Aber das wäre natürlich schon noch schön. Wir reden heute, wie eigentlich schon vor 2 Wochen, über das Herz. Ich möchte wieder das Herz zeichnen. Heute geht es aber nicht so sehr ums Organ, das hier in unserem Brustkorb pumpt und uns am Leben erhaltet. Es geht auch nicht primär um Liebe heute, weil im biblischen Verständnis, im jüdischen Verständnis ist das Herz nicht nur der Sitz der Gefühle, wo wir vielleicht spontan daran denken würden, sondern im jüdischen Verständnis, gerade auch im Alten Testament, ist das Herz das gewesen, wo eigentlich auch die Gedanken daraus gekommen sind. Das Herz hat gedacht. Taten sind aus dem Herz gekommen. Die Gefühle natürlich. Das Motiv. Man könnte sagen, das Innerste von uns Menschen. Also da hat es Gedanken im Herz. Und Taten. Der Tim Keller, letztes Jahr verstorbener Pastor aus New York, der viel geschrieben hat, er hat das mal so formuliert, definiert, was das Herz am meisten liebt und was es auf was es am meisten vertraut, das findet der Verstand vernünftig, die Gefühle erstrebenswert und der Wille umsetzbar. Also das Herz ist die Quelle von all dem, unser Allerinnerste. Das, was wir in unserem Herz das Gefühl haben, das ist gut und auf das wir vertrauen, prägt auch alles, was wir denken, tun und sich in unserem Leben dann zeigt. Wie schon gehört vom Reto, wir tauchen heute und nächsten Sonntag wieder einmal ins Markus-Evangelium ein. Das ist der Bericht über Jesus, wo eben der Markus geschrieben hat. Und Evangelium bedeutet nichts anderes als gute Nachricht. Und ich sage da immer wieder, gute Nachricht ist alles, was Jesus gesagt und da hat, als er auf dieser Welt war. Nicht nur sein Tod und seine Auferstehung, sondern alles, was er da und gesagt hat, ist gute Nachricht für uns. Und wir haben in den letzten 2 Jahren so on und off die ersten 6 Kapitel zusammen angeschaut. Und wenn du noch nicht so lange mit uns unterwegs bist, all die Predigten finden wir auf unserem YouTube-Kanal. Da kannst du dir mal ein paar Stunden Markus-Evangelium-Dröhnung geben, um mal so richtig eintauchen in die ersten 6 Kapitel. Und heute geht es eben ums Kapitel 7. Und das Kapitel, wenn man das so anfängt zu lesen, dann wird der eine oder andere wahrscheinlich sehr schnell ermüden. Weil es ist ein Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern um so Reinheitsgebot. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jeden Tag dir Gedanken machst über jüdische Reinheitsgebot, aber für mich tönt es so im ersten Moment nach einer so einer langweiligen Stelle. So ein bisschen wie 3. Mose oder so. So Stellen in der Bibel, die man vielleicht eher überliest. Aber Wir müssen verstehen, was dahinter steckt. Die Pharisäer, das waren Leute, die es wirklich richtig gut machen mit Gott. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Und haben alles richtig machen, haben aber manchmal ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, weil sie eben das Herz von der Sache verpasst haben. Und Jesus tut in diesem Gespräch, das geht etwa 23 Vers lang, am ersten Teil von dem Kapitel 7, schafft er es auf seine geniale Art und Weise, dass er über das Thema, wo es um Äußerlichkeiten geht, nämlich um äußerliche religiöse Reinheitsgebot, die führt er am Schluss zurück aufs Herz von uns Menschen. Also zuerst geht es um etwas Äußerliches und dann redet er über das Herz. Und er macht das so aus zwei Perspektiven, das werden wir uns heute anschauen. Einerseits redet er über Tradition und unser Herz. Und andererseits redet er über Äußerlichkeiten und unser Herz. Also diese zwei Perspektiven nimmt Jesus ein, um über das Herz zu reden, um das Thema vom Herz. Eben nicht nur Gefühle, sondern alle Gedanken, Taten und so weiter daraus kommen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen. Vielleicht auch für den nächsten Sonntag. Vielleicht ist es hilfreich, die Bibel mitzunehmen, um ein bisschen auch in der Bibel zu sehen, wo wir sind, auch in dem Kapitel drin. Markus 7, die ersten zwei Verse, dort heisst es folgendes. Einmal kamen aus Jerusalem die Pharisäer zu Jesus, zusammen mit einigen Schriftgelehrten. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen Händen aßen. Sie hatten also die Hände vor dem Essen nicht nach den religiösen Vorschriften gewaschen. Vorweg, vor dem Essen die Hände zu waschen, ist eine gute Idee, aus hygienischen Gründen. Ich bin Vater von zwei Buben und es vergeht kein Tag, dass ich meinen Buben sage, tun doch bitte noch die Hände waschen, vor dem Essen, nach dem Essen und so weiter. Also, um das geht es hier jetzt gerade mal nicht. Also wer jetzt denkt, Hände waschen kann ich mehr, muss ich nicht mehr, um das geht es nicht. Weil die nächsten zwei Verse in diesem Abschnitt sind so wie eine Klammer, wo der Markus erklärt, um was es geht. Es geht eben nicht so sehr um Hygiene, äußerliche Hygiene, sondern es geht um religiöse Reinheit. Die Pharisäer, das war eben die Gruppe von gläubigen Leuten, die sind so weit gegangen, dass sie nicht nur die Hände gewaschen haben vor dem Essen, sondern sie haben immer wieder alles gewaschen, wo sie damit in Berührung kommen. Vor dem Essen, nicht nur nach dem Essen, wenn man ja normalerweise abwäscht, sondern immer auch vor dem Essen, also Teller, Besteck, aber auch eben Schüsseln, Krüge, sogar die Matten und die Möbel, die sie gebraucht haben sie regelmässig gewaschen, bevor sie gebraucht haben. Also das ist die Erklärung von Markus. Und dann kommt die eigentliche Frage. Das ist Vers 5. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten Jesus, warum halten sich deine Jünger nicht an die Vorschriften der Vorfahren? Warum essen sie das Brot mit unreinen Händen? Jetzt wichtig ist bei diesem Vers der Ausdruck Vorschriften der Vorfahren. Es geht hier nicht um die Tora, es geht hier nicht um das Gebot von Gott, sondern es geht um die Vorschriften der Vorfahren. Und die Vorschriften sind so wie Zusatzerklärungen zu den Geboten von Gott. Also die Gebote, die 10 Gebote, die kennen wahrscheinlich die meisten noch, die findet man im 2. Buch Mose. Und die sind ja relativ schnell oder relativ kurz beschrieben. Das heisst zum Beispiel, dass Gott sagt, sein Volk soll den Sabbat ehren. Ein Tag in der Woche nicht schaffen zur Ehre von Gott. Und die Vorschriften der Vorfahren, die haben jetzt dazu erklärt, was denn das ganz genau bedeutet. Also es sind Zusatzerklärungen zu den Geboten von Gott. Jetzt im Fall von dem Händewaschen aus religiösen Gründen war es eigentlich so gewesen, dass wenn man das nachliest im Alten, in den 5 Büchern Mose, dass die Priester die gewesen sind, die sich die Hände waschen mussten. Nämlich vor den Opferungen haben sie die Hände waschen. Und zwar als ganz starkes Symbol, Symbolik, dass Gott seinem Volk Sünden vergibt. Also dass er ihre dreckigen Hände wieder sauber macht. Aber das haben nur die Priester müssen machen eigentlich. Das religiöse Händewaschen vor den Opferungen. Jetzt die Pharisäer, weil sie gedacht haben, und die andere religiöse Lehrer, weil sie das so genau haben wollen, und sie haben es so richtig wollen machen, haben sie das ausgedehnt und gesagt, also es müssen alle jetzt die Hände waschen. Und immer, vor jedem Essen. Und dann vielleicht nicht nur die Hände, sondern auch die Schüsseln und am besten auch noch die Matte, wo man drauf liegt und der Stuhl, wo man drauf sitzt, alles, tun wir möglichst immer waschen. Aber das war nicht ein Gebot von Gott, sondern das war eine Tradition. Eine Vorschrift, die Menschen sich ausgedacht haben. Mit dem sind die Pharisäer ziemlich übers Ziel ausgeschossen, um was es wirklich gegangen ist. Man kann es auch so sagen, die jüdischen Lehrer und Pharisäer haben eine Tradition geschaffen, die wichtiger ist als das Wort von Gott, als das Gebot von Gott. Und das ist das, wo Jesus eben dann anspricht, in Vers 6 und 7, sagt er dann, aber Jesus sagte zu ihnen, was der Prophet Jesaja über euch Heuchler, also Jesus ist nicht ganz so nett an dieser Stelle, he? Über euch Heuchler gesagt hat, stimmt genau. In seinem Buch steht, jetzt ist ein Zitat aus dem Buch Jesaja, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber im Herzen ist es weit weg von mir. Ihre ganze Verehrung ist sinnlos, denn die Lehren, die sie verbreiten, sind Gebote von Menschen. Gottes Gebote schiebt ihr beiseite und haltet an Vorschriften von Menschen fest. Jesus kritisiert da sehr offen und ziemlich scharf die religiöse Tradition der Pharisäer. Wir dürfen Jesus an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Er tut nicht grundsätzlich Tradition als Ganzes schlecht heissen. Ich meine, stellt euch vor, wir würden zum Beispiel sagen, ab sofort gibt es nicht mehr nach oder vor dem Gottesdienst unseren feinen Kaffee gratis an der Theke. Das ist eine Tradition bei uns. Wenn wir die auflösen würden, dann gäbe es wahrscheinlich einen ziemlichen Aufstand da. Wir müssten Selbsthilfegruppen gründen für Leute, die nicht mehr Kaffee trinken. Es gäbe einfach ein Durcheinander. Das ist eine gute Tradition. Finden auch die einen. Oder stellt euch vor, wir würden die Tradition abschaffen, dass wir immer am 10. Gottesdienst hätten. Wir würden einfach sagen, ja, wir schauen einfach am Sonntag spontan. Manchmal am 9., manchmal am 11., aber manchmal vielleicht auch am 4. am Nachmittag. Dann schauen wir einfach, wenn so ein bisschen die Leute da sind. Man, stellt euch vor, da wären nicht mehr viele Leute bei uns im Gottesdienst. Einfach, weil es ein Chaos wäre. Also Traditionen an sich sind nichts Schlechtes. Das Problem ist, dass die Pharisäer die Traditionen, die sie aufgestellt haben sie über das Wort Gottes gestellt. Über das, was Gott in seinem Wort sagt. Also was Menschen sich ausgedacht haben, die Meinungen, Traditionen der Menschen sind ihnen wichtiger gewesen als die Anweisungen von Gott. Das ist Kritik von Jesus da. Der Satz vom Prophet Jesaja, der bringt das auf den Punkt. Vers 6 nochmal. Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber im Herzen ist es weit weg von mir. Das war die Herausforderung. Und das müssen wir sehen, das ist im Alten Testament. Das ist nicht ein Spruch aus dem Neuen Testament. Schon im Alten Testament war es das Ziel von Gott, die Absicht, der Wunsch von Gott. Nicht einfach, dass sein Volk seine Gebote einhalten, sondern dass da eine Herzensbeziehung zu seinem Volk da ist. Und die Pharisäer haben sich so sehr bemüht, alles richtig zu machen, Traditionen genau einzuhalten, dass sie das Ziel völlig verfehlt haben, dass es Gott um eine Nähe, um eine Herzensbeziehung zum Volk geht. Und die Gefahr, die ist nicht nur für damals und nicht nur für das Volk Israel ein Thema, ich glaube, die ist auch für uns ein Thema. Es kann sein, dass wir mit Traditionen so wie eine Mauer um unser Herz herum bauen. Ich tue jetzt hier Tradition rundherum schreiben. He? Traditionen können so wie eine Mauer sein, wo wir um unser Herz herum aufbauen, sodass dass Gott nicht wirklich in unser Innerste hineinkommen kann. Nicht wirklich Zugang überkommt zu unseren tiefsten Gefühlen, Emotionen, Absichten, Motiven. Und das gilt jetzt für alle, ich sage mal, geistlichen Gewohnheiten, die wir so kennen. In Gottesdienst gehen, Bibel lesen, Geld spenden, was auch immer dir in den Sinn kommt, Gebet. Bei all diesen Sachen müssen wir uns immer wieder fragen, machen wir das aus Tradition? Machen wir das, weil wir es schon immer gemacht haben? Machen wir das, weil unsere Eltern das schon gemacht haben? Machen wir das, weil man das einfach als guter Christ macht? Oder machen wir es, weil wir uns in all diesen Momenten nach einer neuen Begegnung mit Gott sehnen? Kommen wir in den Gottesdienst, weil wir denken, ja, das gehört jetzt halt einfach dazu? Oder kommen wir, weil wir glauben, dass dieser Moment wird ein Moment sein, wo wir Gott persönlich begegnen, wo wir werden eine herzensnähe Beziehung zu unserem Vater im Himmel ausleben. Was wir brauchen für unser Herz, ist Nähe zu Gott. Und die Gefahr ist, dass Traditionen, so gut sie sind, nochmal nichts gegen Traditionen, aber sie können so wie eine Mauer werden, ums Herz herum. Noch kurz eine Vertiefung zu dem Thema vom Bibellesen. Jesus redet ja noch mehr in dem Abschnitt und er sagt im Vers 13 folgendes. Er sagt, so setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft durch eure eigenen Vorschriften, die ihr weitergebt, und so macht ihr es immer wieder. Kannst du mir den einblenden? Den Vers 13? Oder den Leuten einblenden? Damals war die Herausforderung, dass man eben Traditionen über das Wort Gottes gestellt hat. Ich glaube, in unserer Zeit sind Traditionen nicht mehr ganz so wichtig. Was wir heutzutage gerne machen, ist die Meinungen von Experten und wissenschaftliche Meinungen über das Wort Gottes stellen. Was heute sehr oft gemacht wird, ist, dass wir das Wort Gottes an unserem Leben anpassen und nicht umgekehrt. Ich habe es mal so formuliert, wenn das Leben mit Jesus für uns mehr ist als eine Tradition, wenn unser Leben mit Jesus mehr ist als einfach eine Tradition, die wir halt machen, dann passen wir unser Leben dem Wort Gottes an und nicht das Wort Gottes unserem Leben. Dann lassen wir uns prägen von dem, was Gott in seinem Wort sagt. Und wir tun nicht so vertreiben, dass es zu dem passt, was wir in unserem Herz gerne wollen. Wenn Jesus für uns mehr ist als einfach eine Tradition, dann geht es eben auch wieder um Liebe. Das ist das, was ich vor 2 Wochen darüber geredet habe. Dann ist es eine Herzenssache. Dann geht es nicht einfach darum, Gebot einzuhalten, sondern dann geht es um Liebe. Und wie bei jeder anderen Liebesbeziehung, wie bei jeder anderen Freundschaft, wenn wir jemanden lieben, dann tun wir uns ein Stück weit immer auch dem Willen von dieser Person anpassen. Gegenseitig. Und das ist bei Gott das Gleiche. Wenn wir Gott wirklich lieben, wenn es nicht nur eine Tradition ist, sondern eine Herzenssache, dann werden wir unser Leben immer mehr ihm anpassen und nicht sein Willen versuchen, uns, unserem Willen anzupassen. Also, das ist der eine Teil. Jesus redet über Tradition und das Herz. Und dann redet er auch noch über eine andere Spannung, nämlich über Äußerlichkeiten und das Herz. Weil er redet nachher nicht nur zu den Pharisäern, er tut so wie, zuerst redet er mehr im Kleinen mit den Pharisäern und dann wendet er sich ans ganze Volk. Und dann sagt er dort, hört mir alle zu und versteht mich richtig. Nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Vielmehr macht ihn das unrein, was aus dem Menschen herauskommt. Das ist ein Gleichnis, könnte man sagen. Das verstehen sie nicht ganz alle, weil später, als er dann mit den Jüngern zusammen ist, sagen sie, Jesus, wir haben es nicht verstanden, kannst du es nicht erklären? Und dann sagt er, also, habt ihr noch nichts begriffen? Versteht ihr denn nicht? Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in seinen Magen. Dann wird es vom Körper wieder ausgeschieden. Griechisch, er geht aufs WC. Auch da dürfen wir Jesus wieder nicht falsch verstehen. Er sagt nicht, dass Äußerlichkeiten völlig unwichtig sind. Er sagt auch nicht, egal was du konsumierst in deinem Leben, spielt keine Rolle. Ich meine, aus dieser Stelle könnte man auch ableiten, hey, Alkohol trinken, so viel ich will, kein Problem. Geht ja nicht ins Herz. Geht auf die Nieren. Oder ich darf mir anschauen, was ich will. Egal, welche Filme ich im Internet gerade finde. Egal, was ich lese, was ich anschaue. Ich kann mir alles reinziehen, konsumieren, weil es geht ja nicht ins Herz. Das sagt Jesus da nicht. es ist andersrum. Ganz viel von dem, was wir über unsere Augen, was wir auch über unseren Körper hineinnehmen, prägt uns und prägt auch unser Herz. Was Jesus da klarstellt, ist, dass wenn wir uns echte Reinheit wünschen, echte Reinigung, dass wir das nicht darin finden, dass wir einfach eine schöne äußerliche Fassade um unser Leben aufbauen, sondern Jesus sagt, echte Reinheit kommt aus dem Herz raus. Und vielleicht fragen wir uns jetzt, ja gut, also Reinheit, Reinigung, das tönt doch so wie Altes Testament, Opfer und so weiter. Brauchen wir denn das überhaupt noch? Wer redet denn da noch von Reinigung und Reinheit heutzutage? Interessant ist, dass Jesus grundsätzlich mit den Pharisäern übereinstimmt, dass wir Menschen alle Reinigung brauchen. Er sagt nicht, ihr Pharisäer seid falsch. Er sagt nur, ihr geht den falschen Weg. Und vielleicht auf heute übertragen, ich glaube, wir alle spüren tief in uns das Unwohlsein, dass mit dieser Welt und mit uns selber etwas nicht stimmt. Und egal, wie wir dem sagen, und es ist auch sehr unpopulär, das zu sagen in der heutigen Zeit, aber wir spüren alle das Unwohlsein in uns, dass etwas in uns nicht stimmt, dass etwas in dieser Welt nicht stimmt. Dass wir Reinigung brauchen, dass wir die Reinheit brauchen. Und jetzt ähnlich wie Pharisäer halt versucht haben, mit diesen Reinheitsgeboten eine äußerliche Fassade aufzubauen, so glaube ich, versuchen wir das auch immer wieder. So eine Fassade von Äußerem. Um unser Leben herum aufzubauen. Und das kann zum Beispiel Religion sein. Es kann sein, dass Menschen Gottesdienste besuchen oder laut über Gott reden oder viel Geld spenden, um Gott zufrieden zu stellen. Um das Gefühl zu haben, Gott muss doch das jetzt gefallen. Jetzt ist doch Gott zufrieden mit mir. Oder wir dürfen vielleicht auch religiöse Sachen machen, um darüber hinweg zu täuschen, dass es in unserem Herz noch etwas anders aussieht. Dass es in unserem Herz noch düstere und dunkle Motive gibt. Und vielleicht denkst du auch wieder, ja gut, Religion ist heute ja nicht mehr so das Thema. Bei den jüngeren Generationen sowieso nicht. Aber vielleicht machen wir es auch einfach damit, dass wir unser gutes Image aufrechterhalten. Schöne Fassade. Wir haben uns geht tiptop im Job, da sind wir erfolgreich. Das Häuschen haben wir ganz schön gemacht. Kind haben wir nur brave. Wir leisten uns immer wieder tiptop in Ferien und posten dann das auf den sozialen Kanälen, was wir alles Schönes erleben. Wir sehen auch noch recht gut aus. Und so versuchen wir dann, ein Image, eine Fassade aufrechtzuerhalten, dass unser Leben tiptop ist. Äußerlichkeiten. Aber vielleicht sieht sie in unserem Herz ganz anders aus. Jesus ist sehr direkt an dieser Stelle, sehr ehrlich. Für ihn ist klar, dass die schönste Fassade, die wir uns aufbauen, sei das durch, ich tue religiös alles schön machen, was man mir sagt. Oder ich habe ein ganz schönes Leben, ich habe alles im Griff in meinem Leben. Egal, was wir für eine Fassade um uns herum aufbauen. Für Jesus ist klar, dass nichts von dem über die Abgründe hinwegtäuschen kann, die es immer wieder gibt in unseren Herzen. Weil er sagt dann im Vers 21 bis 23, denn alle bösen Gedanken kommen von innen, aus dem Herzen des Menschen. Sexuelles Fehlverhalten, griechisch Porneia übrigens, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Unvernunft? Da muss man noch ein bisschen überlegen, was das genau bedeutet. Er sagt, alle diese bösen Dinge kommen aus dem Inneren des Menschen und machen ihn unrein. Und Jesus ist noch interessant in diesen Versen. Jesus zählt ja ganz verschiedene Sachen auf. Er zählt Taten auf. So wie eben sexuelles Fehlverhalten oder Mord. Das ist eine sehr konkrete Tat. Aber dann tut er auch so Haltungen beschreiben. Wie zum Beispiel Neid oder Überheblichkeit. Das ist nicht etwas, was man gerade äußerlich so sieht. Das ist etwas, was in unserem Herz drin passiert. Also er redet gleichzeitig von Taten, von Gefühlen, von Haltungen, von Motiven. Und sagt, all das kommt aus unserem Herz raus. Von wegen, wir Menschen sind tief drin einfach alle nur ganz gut. Jesus hat eine andere Sicht auf unser menschliches Herz. Aber was bedeutet das jetzt noch praktisch? Ich habe es gesagt, Traditionen können so eine Mauer sein, Äußerlichkeiten können so eine Mauer sein um unser Herz. Und das Problem ist, dass der Zugang zu unserem Herz verbarrikadiert wird mit diesen Sachen. Jesus, Gott, kommt nicht mehr dazu zu unserem Herz. Und darum ist mein Tipp oder meine Aufforderung an uns heute Morgen, stell dich deinem Herz. Und werd dir bewusst, was da drin bei dir los ist. Was da für Sehnsüchte um sind. Was da für Gefühle um sind. Was da für Motive um sind. Was da für Absichten, was da für Wünsche um sind. Ideen. Und ich glaube, wir leben in so einer hochtourigen, in so einer lauten Zeit, dass wir fast keine Zeit mehr haben, auf unser Herz zu hören. Und darum, ich sage das immer wieder, ist es so wichtig, dass wir uns Zeiten von der Stille und von der Einsamkeit nehmen, zum Hören, was da in unserem Herz los ist. Und manchmal kommt da nicht viel Schönes vor. Manchmal kommt da der Neid raus, dass es die anderen besser haben als ich. Manchmal kommt da die Wut raus, dass das, was ich mir vorgenommen habe, nicht funktioniert. Manchmal kommt Bitterkeit vor, dass jemand anders mich nicht so nett behandelt hat. Manchmal kommt da einfach nur Leere und Müdigkeit vor. Aber Freunde, genau das ist der Punkt, wo wir herkommen müssen. Damit nachher die Liebe und das Licht und die Heilung und die Wiederherstellung von Jesus reinkommen kann, in das Herz hinein. Durch die Äußerlichkeiten durch. Brauchen wir die Heilung und das neue Herz, das Jesus weggeben will. Und ich werde dich einfach ermutigen, dich vielleicht in dieser nächsten Woche dein Herz wieder mal zu stellen, wenn du das schon länger nicht mehr gemacht hast. Und zu schauen, was da innen los ist. Es gibt so eine schöne Stelle, wo Jesus über sein eigenes Herz redet. Und er beschreibt, wie es zutiefst in seinem Herz drin aussieht. Und dort sagt Jesus, ich bin gütig und von Herzen demütig. Das ist Matthäus 11, 29. Weil Jesus so ein sanftmütiges und demütiges Herz hat, ist Jesus der richtige Ort, um unser eigenes Herz bei ihm zu öffnen. Er wird uns nicht beschämen, er wird uns nicht verurteilen, wenn wir ihm unser Herz offenlegen. Wenn wir ihm sagen, was da in unserem Herz an Gefühl, an Wünsch, an Sehnsucht, an Motiv drin sind. Und nachher werden wir eine Zeit haben, wo wir zusammen das Abendmahl feiern, als Erinnerung an das, was Jesus für uns da hat. Und Jesus ist auch ans Kreuz gegangen und ist auferstanden zu neuem Leben, damit er uns ein neues Herz schenken kann. Damit er uns ein neues Leben schenken kann. Damit er uns ein Herz schenken kann, das jetzt nicht mehr von unseren Wünschen, von unseren selbstsüchtigen Antrieben wird. Sondern ein Herz, das angetrieben wird vom Heiligen Geist. Dass immer mehr nur noch Gutes und Freundliches und Liebevolles aus unserem Herzen rauskommt. Und ihr dürft auf die Bühne kommen, Band, weil wir heute in die Zeit vom Abendmahl reingehen. Und auch hier, das Abendmahl ist eine Tradition übrigens, wo Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Aber auch in dieser Tradition geht es nicht so sehr darum, einfach etwas zu wissen oder etwas zu machen. Sondern es geht um unser Herz. Und bitte versteht mich nicht falsch, es geht jetzt nicht darum, dass ihr alle wahnsinnige Gefühle haben müsst, entweder wahnsinnig traurige oder wahnsinnig fröhliche Gefühle. Es geht darum, dass wir einfach unser Herz vor Jesus bringen und sagen, schau, da ist mein Herz. Ich tue dir das auf. Und ich lade dich ein, die Frage dir zu überlegen, in den nächsten Minuten, bevor wir dieses Abendmahl gehen. Was ist in deinem Leben inner Gefahr? Dass du dein Herz verschliessest mit Traditionen? Ja, ich habe es schon immer so gemacht. Das muss man einfach. Oder verschliessest du dein Leben vielleicht mit Äußerlichkeiten? Ja, ich habe mein Leben im Griff. Sieht alles tipptopp aus. Hast du dein Herz aufgemacht für die Nähe zu Gott? Hast du dein Herz aufgemacht für Heilung, für die Nähe, für die Wiederherstellung vom Heiligen Geist? Und in diesem Abendmahl, in dieser Zeit, bietet Jesus uns ganz neue Vergebung an. Wenn wir das Brot essen, wenn wir den Traubensaft trinken, dann erinnern wir uns an das, was Jesus für uns gemacht hat. Und dann erinnern wir uns auch daran, dass er uns ein neues Herz schenken will. Dass er uns reinigen von innen raus. Dass wir ihm alles bringen dürfen, was uns beschäftigt. Auch an Schuld, auch an Sünde. Und für das möchte ich jetzt einfach beten. Und nachher gehen wir in die Zeit vom Abendmahl hinein. Vater im Himmel, ich danke dir so viel mal, dass du uns kennst. Und dass du auch unsere Herzen kennst. Aber ich meinte, dass du nicht uns überwältigst, dass du darauf wartest, dass wir kommen und sagen, Jesus, da ist mein Herz, da ist mein Innerste. Du weißt, was mich umtreibt, welche Gedanken mir durch den Kopf gehen, meine Wünsche. Und Jesus, ich bitte jetzt gerade für all die, die da zulassen, auch am Livestream, wo vielleicht ihr Leben noch gar nie dir so richtig anvertraut haben. Jesus, bitte, komm du ihnen nach, dass sie den Schritt wagen können, um ihr Herz vielleicht das erste Mal aufzutun von dir. Und sage, ich brauche dich. Und Jesus, ich bitte auch für all die, die da drinnen sind, die schon lange mit dir unterwegs sind, vielleicht schon das auch fest aus Tradition machen, dass du uns ganz nah an dein Herz anziehst und uns zeigst, dass es um das geht. Nicht einfach nur um Erfüllung von Gebot, um Erfüllung von Traditionen, sondern es geht um eine Liebesbeziehung, es geht um eine Nähe zu dir.